Ich dachte, das ist mein Todesurteil. Ich dachte wirklich, ich hatte jetzt meine 19 Jahre gehabt, aber das war's jetzt.
Jedes Jahr erkrankt etwa 500.000 Menschen in Deutschland an Krebs. Doch wer jetzt denkt, das betrifft nur ältere Menschen, der irrt sich leider. Denn besonders bei Jüngeren haben die Krebserkrankungen in den letzten Jahrzehnten weltweit stark zugenommen. Allein in Deutschland sind jedes Jahr etwa 16.000 Menschen zwischen 18 und 39 Jahren betroffen. Eine Diagnose, die das gesamte Leben und die Zukunftsplanung von heute auf morgen auf den Kopf stellt. Wir sprechen heute sehr intensiv über die Themen schwere Krankheit und Tod. Bitte achte also auf dich, wenn diese Themen dich stark belasten. Wie geht man damit um, wenn man in so jungen Jahren schon eine solche lebensverändernde Diagnose erhält? Darüber spreche ich heute mit Steven Phillips. Er ist Sozialarbeiter und Psychoonkologe im Krebsberatungszentrum der Caritas Hannover. Und mit Liz, herzlich willkommen, ihr beiden. Schön, dass ihr da seid. Liz, du bist vor circa 2 Jahren zu deinem Hausarzt gegangen, weil dir an deinem Körper etwas aufgefallen ist. Was war das?
Also es war so, dass ich Corona hatte und danach war mein Lymphknoten unterm rechten Arm angeschwollen. Und dann bin ich zum Hausarzt gegangen, weil ich einfach sicher gehen wollte, dass da alles in Ordnung ist und wurde dann nach Hause geschickt. Und genau, so hat meine ganze Geschichte angefangen und die Schwellung, die ist aber auch länger geblieben. Deshalb war ich insgesamt 5 Male beim Hausarzt und wurde jedes Mal nach Hause geschickt.
Hattest du sonst noch andere Symptome?
Nein.
Das heißt, du bist eigentlich nur wegen dem Lymphknoten hin?
Ja.
Und dann wieder nach Hause?
Ja, genau. Aber ich muss ehrlich sagen, also ich hatte auch ein bisschen Angst gehabt, weil ich noch nie davon eine Lymphknotenschwellung hatte und irgendwie, es war wie so ein Fremdkörper unter meinem Arm und ich habe mir einfach Sorgen gemacht, aber ich wurde abgewunken und nach Hause geschickt und ich habe, wie gesagt, auch bin davon dann ausgegangen, dass auch alles in Ordnung ist.
Ja. Steven, du arbeitest in einem Krebsberatungszentrum.
Ja.
Die meisten Menschen haben ja Angst, wenn sie mit Symptomen zum Arzt gehen, nicht ernst genommen zu werden oder zurückgewiesen zu werden. Wie wichtig ist es denn trotzdem zu sagen, ich gehe zum Arzt, weil irgendwie fühle ich, irgendwas stimmt nicht?
Es ist enorm wichtig, weil, ja, auch wenn sich das jetzt vielleicht ein bisschen krass anhört, aber so eine frühe Diagnose kann natürlich vielleicht über Leben oder Tod entscheiden. Deswegen ist es sehr wichtig, da wirklich frühzeitig zum Arzt zu gehen und auch beharrlich zu bleiben, wie du das jetzt auch berichtet hast. Das kommt leider öfters vor, dass vielleicht ein Hausarzt oder eine Hausärztin dann erstmal sagt, okay, das ist jetzt nichts Großartiges, aber da wirklich beharrlich bleiben und sich ja vielleicht dann auch zum Spezialisten vermitteln lassen, ist wirklich wichtig. Und ja, wenn man da vielleicht Vorbehalte hat, einen guten Freund oder eine Freundin mitnehmen oder jemanden aus der Familie oder so, das kann vielleicht dabei helfen.
Ja, Liz, du hast gerade gesagt, bei dir war dann zumindest erstmal alles okay. Dein Arzt hat dich nach Hause geschickt. Du hast dann Abi gemacht, bis ins Ausland, bis nach New York. Wie ging es dann da weiter?
Also es war so, dass ich tatsächlich noch kurz vor New York das letzte Mal beim Arzt war und ich wirklich sicher gehen wollte, dass alles in Ordnung ist. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe mich schon gar nicht mehr in die Praxis getraut, weil ich auch schon so ein bisschen als verrückt abgestempelt wurde, beziehungsweise mir gesagt worden ist, dass ich übertreibe, weil das ja nur eine Lymphknotenschwellung ist. Und ja, ich habe dann zum Schluss meinem Arzt dann auch vertraut und dachte mir, okay, vielleicht bin ich ja wirklich die Verrückte und bin dann einfach mit gutem Gewissen nach New York, war dort als Au-pair, habe auf 3 Kinder aufgepasst und ja, die Schwellung war immer noch da, also die ist ja nicht weggegangen und das war ja eigentlich so gedacht oder gesagt vom Hausarzt, dass die Schwellung weggeht und dann bin ich in Amerika nochmal zum Arzt gegangen.
Weil es schlechter wurde oder?
Nicht, weil es schlechter wurde, aber weil das mir einfach Angst gemacht hat, dass ich immer noch dieses Teil unterm Arm hatte und ich keine Ahnung habe, was es ist. Und ja, ich wollte einfach, mein Bauchgefühl hat mir gesagt, guck danach. Und ich habe auf mein Bauchgefühl gehört und bin dann zum Arzt. Und als erstes hat der mir gesagt, ja, okay, wir tasten Sie jetzt ab. Dann haben die gesagt, okay, ist schon mal kein Brustkrebs, weil das weich und beweglich ist. Ne? Das war ja der Lymphknoten. Und dann hatte ich einen Ultraschall, der ging 1 Stunde und da wurde auch nochmal genauer nachgeschaut, aber da wurde auch noch keine Diagnose genannt. Und dann haben die gesagt, okay, also es sieht nicht normal aus, wir schicken Sie jetzt zur Nadelbiopsie. Das war dann ein kleiner Eingriff und ja, nach 1 Woche hieß es, kommen Sie jetzt vorbei, persönlich. Und dann war ich schon so, oh, okay, persönlich, bisschen komisch, aber hab mir nichts dabei gedacht. Ich dachte, ich krieg vielleicht ein Antibiotikum oder ja, irgendwelche Tabletten und dann ist alles gut. Ja, und dann kam auf einmal die Diagnose Krebs.
Was hast du in dem Moment gedacht? Also was ging dir durch den Kopf, als du genau das gehört hast? Weil du warst 19, du warst weit weg von zu Hause. Du warst vorher schon mehrmals beim Arzt und dir wurde immer gesagt, nein, es ist alles in Ordnung und plötzlich bekommst du die Diagnose.
Also ganz ehrlich, meine Welt ist zusammengebrochen. Also ich habe mit Krebs, mit der Erkrankung Krebs, habe ich immer den Tod verbunden. Und ich dachte, das ist mein Todesurteil. Ich dachte wirklich, ich hatte jetzt meine 19 Jahre gehabt, aber das war's jetzt. Und als mir das die Ärztin gesagt hat, wollte ich das auch gar nicht glauben. Also es war so surreal für mich, das ging einfach nicht in meinen Kopf rein, dass ich, die sonst keine Symptome hat, die 6-mal die Woche ins Gym geht, die sich einigermaßen gesund ernährt, aus dem Nichts so eine Krankheit hat. Also es hat mich kaputt gemacht in dem Moment und ich habe auch erstmal, ich bin angefangen zu weinen, weil das einfach so eine Überforderung ist und ich habe nicht damit gerechnet und alles, was die Ärztin danach noch gesagt hat, ist da rein, da raus. Also es war wirklich eine totale Überforderung für mich.
Ja, glaube ich. Steven, viele Menschen, die zu dir kommen, denen geht's oder ging's ja mit Sicherheit sehr, sehr ähnlich wie Liz. Und dann sind da noch ganz viele Ängste, 1000 Fragen, die im Kopf rumschwirren. Was macht man dann?
Ja, wichtig ist es, für uns die dann natürlich aufzuklären, ne? Und vielleicht erstmal so ein bisschen zu sammeln und zu sortieren, was sind die wichtigsten Fragen und welche kann man vielleicht sehr, sehr schnell beantworten, welche muss man vielleicht mit den behandelnden Ärzten klären, ne? Und das so ein bisschen zu sortieren, da könnten wir dann zum Beispiel helfen.
Ja. Liz, wie war das bei dir? Wer hat dich unterstützt oder wer hat dich beraten? Gab es da jemanden?
Also in erster Linie hat mir die Ärztin gesagt, sie empfiehlt mir, dass ich nach Deutschland zurückgehe und dort dann weitere Therapiemaßnahmen mache. Mir wurde nicht gesagt, wie die Heilungschancen stehen. Von dem her bin ich auch weiterhin davon ausgegangen, dass ich demnächst sterben werde. Und die Ärztin hat dann auch vor Ort mich noch gefragt, ob sie meine Mutter anrufen soll für mich und hat es ihr dann auch gesagt. Und dann habe ich meinen Vater angerufen. Und die haben es dann meiner Schwester gesagt und dann noch meine beste Freundin. Also das, so meine Familie war schon in der Zeit am meisten für mich da und hat mir da sehr geholfen. Also vor allem auch mental.
Ja, glaube ich. Wie ist dein Umfeld? Wie sind deine Freunde und wie ist deine Familie dann damit umgegangen?
Also es war für alle ein Schock. Für alle war es ein Riesenschock. Meine Oma hatte schon mal Brustkrebs gehabt. Und das war so auch das Klassische, was man eben gedacht hat. Ne? Ein alter Mensch, der Krebs bekommt, aber nicht die 19-jährige Tochter, die gerade ihr Abi hat und im Ausland ist. Also niemand hat damit gerechnet. Ich muss teilweise sagen, meine Mutter hat es fast schon härter getroffen als mich. Und mein Vater zum Beispiel ist ein sehr positiver Mensch. Der hat mir von Anfang an auch ja gute Worte gesagt und war einfach auch für mich da. Auch wenn ich auf der anderen Seite der Welt war, hatte ich zumindest das Gefühl, ich werde irgendwohin gehalten. Und das war schön und wichtig. Und auch meine zwei besten Freundinnen, denen ich das dann auch erzählt habe, die waren dann auch für mich da und waren auch zwar sehr schockiert, aber die haben gesagt, also wenn's einer schafft, dann du. Und das macht schon was. Also dieser emotionale Support ist schon sehr wichtig, würde ich sagen.
Ja. Steven, mit welchen Sorgen und Fragen kommen die Angehörigen und Freunde von Krebserkrankten zu dir in die Beratung?
Das ist ganz verschieden. Also wie Liz gerade schon gesagt hat, manchmal trifft das Angehörige schwerer oder stärker als die betroffene Person. Gerade natürlich kann man sich so vorstellen, eine Mutter oder ein Vater, wenn die natürlich irgendwie von dieser Nachricht bekommen, dass ihr Kind so eine Erkrankung hat, da kann manchmal eine Welt zusammenbrechen. Und auch da sind es dann wieder Fragen, ja, was gibt es für Therapien, was gibt es für Behandlungen, was kann man alles machen? Für die Betroffenen selber natürlich auch, wie geht's weiter? Auch ganz klar, vielleicht auch, wenn man ein Studium oder eine Ausbildung erstmal unterbrechen muss, ne? Was gibt's da für Möglichkeiten? Es ist ja auch ein wirtschaftlicher Faktor für viele Personen, wenn man vielleicht seine Arbeit erstmal so nicht weiterführen kann und Genau, das sind dann so die Fragen, die geklärt werden müssen.
Wie könnt ihr in der Beratung den Betroffenen helfen?
In vielerlei Hinsicht. Also erstmal mit, ich sage jetzt mal so einen Faktencheck, dass man wirklich guckt, was gibt es für Möglichkeiten, was gibt es für Hilfsangebote von allen möglichen Seiten, von ärztlicher Seite, von unserer Seite her, also eine emotionale, seelische Unterstützung in dieser Situation. Und das würden wir dann halt aufklären, gemeinsam.
Ja. Achtung, Vorurteile. Rund um eine Krebserkrankung existieren viele Mythen und Betroffene werden zum Beispiel mit Aussagen konfrontiert wie:
Krebs bekommen doch nur alte Menschen. Du bist krank, du siehst doch ganz gesund aus. Die Diagnose Krebs ist immer ein Todesurteil.
Sind das Aussagen, die dir auch schon mal begegnet sind?
Ja, also tatsächlich bis heute noch. Also ich teile ja meine Krankheitsgeschichte auch auf Social Media und ich höre sowas immer wieder. Und ja, ich finde es einfach auch schade, dass darüber so wenig auch aufgeklärt wird. Denn ich habe mich auch, muss ich sagen, in meinem Alter, ich war die Jüngste in meinem Krankenhaus, ich habe mich immer sehr alleine gefühlt. Und das war auch dann eines der Gründe, warum ich überhaupt angefangen habe, meine Geschichte zu erzählen, weil es eben so viele Mythen gab über diese ganze Erkrankung und so vieles gesagt wurde, aber man gar nicht auch wirklich wusste, okay, gilt das jetzt für mich auch oder nicht, weil jeder Körper ist individuell. Zum Beispiel, ich habe ja eine Chemotherapie gemacht, jeder Körper reagiert da auch anders drauf. Und dass man sich einfach auch drüber austauscht und drüber spricht, das habe ich gelernt, ist sehr, sehr wichtig in so einer Zeit.
Ja. Hattest du denn in der Klinik jemanden, an den du dich so ein bisschen klammern konntest?
Ehrlich gesagt, nein. Ich hatte eine Psychoonkologin, aber die war nur kurz da und dann habe ich sie noch gesehen, als dann alles vorbei war. Also ich habe sie insgesamt zweimal gesehen und das erste Mal war 10 Minuten. Leider nicht.
Steven, kannst du da ein bisschen mehr berichten? Ist das oft der Fall? Gibt es da andere Möglichkeiten? Wie kann ich dann reagieren, wenn ich merke, es passt vielleicht auch einfach nicht?
Ja, also die Kapazitäten in den Akutkrankenhäusern sind natürlich sehr begrenzt. Ne? Und dafür ist es dann nochmal wichtig zu schauen, was gibt es für ambulante Angebote. Das wäre zum Beispiel sowas wie unser Krebsberatungszentrum, unsere ambulante Krebsberatungsstelle, in der ich dann wirklich auch zeitnah einen Termin bekomme und auch nicht nur einen Termin, sondern auch es können auch viele, viele aufeinanderfolgende Termine sein, wo ich das alles besprechen kann und da vielleicht eine Lösung finden kann und eben nicht nur diese 10 Minuten habe, sondern das alles ein bisschen umfassender ist.
Das heißt, wenn man merkt, okay, mit der einen Person passt es vielleicht gerade nicht, nicht die Scheu haben, nochmal sich irgendwo anders Hilfe zu suchen. Aber was macht ein Psychoonkologe oder eine Psychoonkologin genau?
Also das ist natürlich sehr vielfältig. Also man muss erstmal vielleicht dazu sagen, es gibt da verschiedene Fachrichtungen. Ne? Also so ein psychoonkologisches Team in so einer Beratungsstelle ist multiprofessionell aufgestellt. Also es gibt Psychologen, PsychologInnen und Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen, ne, die sich vielleicht dann eher, also in meinem Fall ist das dann vielleicht eher auf sozialrechtliche Fragen dann nochmal genauer beziehen. Also wie geht das vielleicht weiter mit der Arbeit, mit dem Studium etc., mit die Klärung, was zum Beispiel auch so Versicherungen angehen, also was für Leistungen kann ich von meiner Krankenversicherung zum Beispiel erhalten und so weiter und so fort. Und der psychologische Bereich ist dann nochmal eher auch eine diagnostische Einschätzung. Ne? Also was gibt es vielleicht sonst noch für Problemlagen, Fragen, die da geklärt werden müssen. Also es ist ja vielleicht auch nicht nur dieses Thema Krebs ist ja vielleicht auch nicht nur das Einzige, was so ein Mensch dann bedrückt. Das können ja auch noch viele andere Dinge sein.
Ja. Liz, was waren deine größten Ängste während der Zeit?
Also meine größten Ängste, ganz ehrlich, der Tod. Das war so meine größte Angst oder dass ich das vielleicht auch mental nicht packe. Also ich muss sagen, ich war schon immer ein sehr positiver Mensch und daher habe ich auch viel positiv gedacht. Aber es gab wirklich Momente, da ist mein Körper an seine Grenzen gekommen, beziehungsweise schon über seine Grenzen. Und da hat mir mein Kopf gesagt, jetzt geht's auch nicht mehr weiter. Und da musste ich selber für mich da sein. Und in so einem Moment ist man auch leider alleine. Also das war zum Beispiel bei mir im Krankenhaus, das ist nochmal eine Sondersituation während der ganzen Corona-Zeit. Da durfte mich maximal eine Person pro Tag besuchen. Und abends war ich dann auch immer alleine, beziehungsweise oder mit meiner Zimmernachbarin. Und Das sind einfach Momente, da ist man nur mit sich, für sich. Und da muss man einfach ja für sich selber da sein und weitermachen. Also es gibt eigentlich keine Option. Und die Angst, beziehungsweise auch irgendwohin die Ungewissheit vielleicht, wie geht's weiter? Also ich finde, man kann irgendwie nicht so weit in die Zukunft planen mit so einer Erkrankung. Es ist eher so, man lebt so ein bisschen Tag für Tag und man kann nicht berechnen, wie geht's mir jetzt in 2 Tagen oder nicht. Aber ich finde es wichtig, dass man immer versucht, das Beste aus dem Tag zu machen und aus dem Moment, den man genau jetzt hat. Weil das ist das, worauf ich Einfluss habe. Und was in 2 Tagen passiert, weiß ich zwar nicht, aber ich weiß, ich habe heute mein Bestes gegeben. Und das Mindset hat mir auch durch die Krankheit geholfen. Mhm.
Sehr bewegende Worte, wie ich finde, wenn du das so sagst. Was hat dir denn in der Zeit geholfen?
Also zum einen der emotionale Support, total von meinen Freunden, von meiner Familie vor allem. Aber auch, ich habe mir immer versucht, so kleine Ziele für den Tag vorzunehmen. Wie zum Beispiel mal irgendwie ein Buch lesen. Ich habe angefangen, Spanisch zu lernen. Ging leider nicht so lange gut, aber einige Sachen habe ich mir immer vorgenommen. Und an manchen Tagen war es vielleicht nur das Zähneputzen. Nur das Zähneputzen war vielleicht drin. Aber da wusste ich, ich kann stolz auf mich sein, dass ich überhaupt was geschafft habe, was ich mir vorgenommen habe. Und für mich hat das so funktioniert, weil ich dann auch abends mit einem besseren Gefühl schlafen gegangen bin. Anstelle von, ich lag jetzt die ganze Zeit im Bett, ich konnte nichts machen, habe ich mir gesagt, okay, ich habe mir vorgenommen, ich lerne jetzt heute ein bisschen Spanisch, ich lese ein bisschen mein Buch. Und dann habe ich das gemacht und dann weiß ich, okay, ich habe heute mein Bestes gegeben.
Steven, was kann man tun, damit die Ängste nicht die Oberhand gewinnen?
Ja, das ist ein ziemlich breit gefächertes Thema. Also erstmal das Grundlegendste, würde ich sagen, ist darüber zu sprechen. Ne? Zu sagen, wovor habe ich denn Angst? Und das auch auszusprechen und zu sagen, ja, ich habe vielleicht Angst, dass ich sterbe. Oder ich habe Angst, dass ich nicht mehr so bin wie vorher nach dieser Therapie, nach dieser Erkrankung. Und das ist so der erste Schritt, das sich zu trauen, auszusprechen. Das kann natürlich dann schon dabei helfen, das ein bisschen ja so zu entdämonisieren, würde ich das jetzt mal so ausdrücken. Und dann natürlich im zweiten Schritt sich vielleicht mutig dann doch nochmal Hilfe zu suchen in Form von, das soll nicht heißen, dass Familie und Verwandte und Freunde, dass das keine guten Gesprächspartner sind, aber vielleicht doch professionelle Hilfe zu suchen. Weil gegen Angst kann man was tun.
Guter Punkt. Liz, als du dann zurück in Deutschland warst und nach den weiteren Untersuchungen die Therapie auch begonnen hat, wie ging es dir während dieser Zeit?
Also das kann ich gar nicht so verallgemeinern, weil es gab Phasen, da ging es mir relativ gut den Umständen entsprechend. Und da durfte ich mir sowas anhören wie, ja, aber du schminkst dich, du siehst gut aus, es kann doch nicht sein, dass es dir so schlecht geht. Aber dann gab es auch wieder Phasen, da ging es mir eben gar nicht gut. Und das hing auch immer so ein bisschen mit den Medikamenten zusammen. Also während der Chemotherapie Tag 1 musste ich mich immer übergeben. Also ich habe alles an Medikamenten bekommen gegen Übelkeit. Ich musste mich immer übergeben. Und nicht nur ein bisschen, sondern wirklich, da kam alles raus. Und da geht's, also mir ging es da nicht gut. Und auch vielleicht in den Momenten, wo ich dann eine Bluttransfusion gekriegt habe und ich wusste, okay, also ohne die geht mein Leben jetzt auch nicht weiter. Es waren ganz viele Höhen und Tiefen, aber die Höhen waren immer im Vergleich zu den Tiefen. Also meine Höhen war es, wenn es mir zum Beispiel einfach mal gut ging und ich keine Schmerzen hatte. Mir ging es während der ganzen Zeit nie wirklich zu 100% gut. Ich meine, man geht durch so eine Krankheit, man sieht nicht mehr aus wie davor, die Haare fehlen. Ich habe auch Cortison genommen, dadurch habe ich Wassereinlagerungen am ganzen Körper bekommen. Ich habe zugenommen, also mein Aussehen hat sich komplett verändert. Ich habe auch, sage ich mal, Freunde verloren. Das ist auch nochmal so ein Thema, die sich einfach nicht gemeldet haben, von denen ich das vielleicht irgendwohin erhofft habe. Und da spielt nicht nur das Körperliche eine Rolle, sondern auch das Mentale. Ne? Das wird oft unterschätzt. Von dem her, ja, also ganz verschieden.
Ja. Was würdest du sagen, was war so der schlimmste Moment auf dem Weg?
Also ich muss sagen, es gab viele schlimme Momente. Aber der Schlimmste, oder sage ich mal, die schlimmsten Momente waren wirklich dann im letzten Zyklus. Ich hatte insgesamt 16 Chemotherapien, also 4 Zyklen. Und im letzten Zyklus, mein Körper, der konnte einfach nicht mehr. Also es war wirklich, oh Gott, ich muss aufpassen, dass ich nicht emotional werde.
Alles
aber
gut. Brauchst du eine kurze Pause?
Nee, alles gut. Ich muss nur kurz atmen.
Okay, Steven, was würdest du sagen, worin unterscheidet sich die Situation von jungen Menschen zu der Situation von älteren Menschen mit der Krebserkrankung?
Also diese Auseinandersetzung mit Endlichkeit ist es. Also ich denke, ein Mensch, der ein bestimmtes Lebensalter und eine bestimmte Lebensreife erreicht hat, setzt sich automatisch mit der Endlichkeit des eigenen Seins auseinander, wenn man vielleicht auch zum Beispiel seine Eltern verloren hat oder Freunde oder Bekannte verloren hat. Das macht ein junger Mensch in der Regel nicht. Das sind so Gedanken, die kommen da noch gar nicht auf in dieser Phase des Lebens. Und das ist dann aber da. Und zwar, ich sag mal so, wie es ist, knallhart. Man sich damit vielleicht mit Krankheit und eigener Endlichkeit dann, wie du das auch schon gesagt hast, beschäftigen muss. Ja.
Bei Liz war es jetzt so, du standst oder hast gerade dein Abi abgeschlossen, du warst im Ausland, eigentlich hattest du irgendwie super viele Pläne. Vor welchen konkreten Herausforderungen stehen besonders junge Menschen in dem Zusammenhang?
Gerade natürlich, ja, perspektivisch, wie geht's weiter? Studium, Ausbildung, Job, Familienplanung ist ein großes Thema. So eine Krebstherapie, die kann natürlich auch zum Beispiel die Fruchtbarkeit beeinträchtigen etc. Da muss man vielleicht bestimmte Vorkehrungen treffen. Und das sind alles so Themen, mit denen man sich normalerweise dann natürlich nicht beschäftigt mit Anfang 20.
Ja. Liz, es war ja tatsächlich bei dir auch ein Thema. Du hast durch die Chemo feststellen müssen, dass du dich mit deinen 19 oder dann vielleicht auch 20 Jahren mit einem Thema befassen musst, wo man sich vielleicht in deinem Alter nicht mit befasst, nämlich die Frage, ob du zukünftig Kinder bekommen möchtest. Wie war das bei dir? Wie hat sich das angefühlt?
Angefühlt, es war komisch, ganz ehrlich, einfach komisch, weil ich darüber nie wirklich nachgedacht habe oder ich dachte mir, ja, vielleicht irgendwann, aber dann stand ich auf einmal vor der Entscheidung, ja, wollen wir jetzt müssen jetzt Maßnahmen her oder nicht? Und habe ich auch auf die Schnelle entschieden, weil es ist nicht viel Zeit verblieben. Ne? Bei Krebs zählen ja oft schon die Stunden und Tage. Kann man nicht erst sagen, ah ja, ich überlege das mir jetzt 2 Wochen lang und dann komme ich wieder. Ich habe dann vor Ort entschieden, okay, ich möchte vielleicht irgendwann mal Kinder haben. Dann wurden mir meine Eizellen entnommen. Ich sage immer, meine Kinder sind im Kühlschrank. Das ist ja nur ein Plan B. Also ich weiß, viele Frauen kriegen noch auf natürlichem Wege Kinder, aber das ist einfach eine Vorkehrung, falls es dann nicht klappt. Und genau, ich wurde künstlich in die Wechseljahre geschickt mit 19. Das war auch sehr amüsant.
Wie hat sich das angefühlt?
Oh. Also ich würde sagen, wie eine zweite Pubertät. Also ich hatte ganz, ganz krasse Stimmungsschwankungen. Ich hatte Hitzewallung bis vor einem halben Jahr noch. Also mir war wirklich immer so richtig heiß und dann wieder kalt und heiß, kalt. Also immer im Wechsel. Also in meinem Kopf war ich irgendwie Matsch, aber das war vielleicht auch von den ganzen Medikamenten, die ich nehmen musste. Und natürlich, ich habe meine Menstruation nicht bekommen. Ja, also sage ich es mal so, es war jetzt nicht wirklich schlimm oder so. Und ich wusste ja, ich tue es für meine Zukunft. Aber es war einfach auch unnatürlich. Also es hat sich auch unnatürlich angefühlt, in diesem Zustand zu sein, beziehungsweise mein Körper.
Ja, du hast jetzt gerade erzählt, dass Freunde und Familie dir beigestanden haben. Aber ja, natürlich war es wahrscheinlich auch so, dass deine Freunde feiern gegangen sind, sich verabredet haben. Du lagst dann im Krankenhaus. Wie war das für dich?
Ja, es hat schon weh getan. Also irgendwohin, der Mensch ist ein soziales Wesen und es hat weh getan, von der sozialen Gesellschaft ausgeschlossen zu werden. Auch wenn es jetzt nicht in dem Sinne ist, dass mich jemand ausgrenzen möchte, aber ich musste mich ja abgrenzen, weil ich musste mich ja auch isolieren. Ne? Wenn meine Leukozyten, also meine Abwehrkräfte im Keller waren, konnte ich nicht raus. Ich war im eigenen Haus mit Maske Und meine Mutter, meine Schwester auch. Meine Mutter musste immer alles desinfizieren. Also es hat schon auch wehgetan. Ich habe mich natürlich auch gefreut für meine Freunde, dass die coole Urlaube gemacht haben oder irgendwo waren. Aber es war schon irgendwohin auch traurig, weil ich wusste, wenn ich gesund bin, dann wäre ich ja auch irgendwie dabei. Aber es ging halt nicht. Und ich habe es dann ja auch einfach akzeptiert. Ich meine, ich hatte keine Wahl, aber es hat sich nicht toll angefühlt.
Ja, kann ich verstehen. Steven, ist Isolation oder soziale Isolation vor allem ein Thema bei dir in der Beratung?
Ja, definitiv, weil natürlich doch noch auch gewisse Vorurteile gegen dieses Wort oder gegen diese Erkrankung Krebs existieren. Und das spielt schon eine Rolle. Das ist halt gerade, ich sag jetzt mal, in so einer eher leistungsbetonten Gesellschaft natürlich, was man eigentlich so ein bisschen ja unter den Teppich kehren will, würde ich jetzt mal so sagen. Und ja, auch gerade so diese, dass es da vielleicht Brüche in verschiedenen sozialen Beziehungen gibt, das ist dann leider normal, ja.
Ja. Steven, auf Betroffene kommen ja super viele bürokratische Themen zu, ja, wie zum Beispiel Krankengeld, Versicherung, Anträge. Sind viele Krebserkrankte damit erstmal überfordert und wo gibt es dann auch vor allem die Unterstützung?
Ja, also damit wären die meisten Menschen dann erstmal überfordert, weil das natürlich gerade in Deutschland auch sehr, sehr bürokratisch alles abläuft. Und da wären wir auch wieder bei so einer Krebsberatungsstelle wie so eine, in der ich arbeite. Und die betroffenen Personen können dann gerne zu uns kommen und wir regeln das wirklich von A bis Z.
Ja.
Ja.
Liz, du hattest ja sicher auch Pläne für deinen weiteren Ausbildungsweg. Was wurde daraus?
Also, wenn ich ehrlich bin, nach dem Abi wollte ich ins Ausland. Das heißt, zwischenzeitlich habe ich in einem Ingenieurbüro und in einem Fitnessstudio gearbeitet. Und danach wollte ich eigentlich vielleicht sogar im Fitnessstudio dual studieren. Also nach meinem Amerika-Jahr. Aber es stand auch immer so offen. Also für mich war noch nie ganz klar, was ich machen werde. Aber natürlich, ich wollte jetzt auch erstmal mindestens ein Jahr in New York bleiben. Und dann nach einem halben Jahr musste ich zurück. Und also da konnte ich ja auch gar nicht weiter planen mit der Zukunft, weil ich ja auch gar nicht wusste, habe ich eine Zukunft? Und wenn ja, wie sieht sie aus?
Ja. Liz, wie geht's dir heute? War die Therapie erfolgreich?
Also die Therapie war auf jeden Fall erfolgreich. Ich sage immer, ich bin krebsfrei, aber eigentlich bin ich es ja nicht. Eigentlich sagt man das ja erst bei den meisten Krebsarten nach 5 Jahren. Ich bin jetzt seit genau 19 Monaten in Remission. Und ja, also es geht mir wieder gut. Natürlich habe ich noch einige Nachfolgen. Also es gibt ehrlich gesagt sogar eine ganze Liste. Aber ich bin einfach froh, dass ich hier bin, dass ich einfach wieder ein normales Leben führen kann. Und mir ist auch wichtig, wenn ich zum Beispiel auf Social Media rede, den Leuten zu zeigen, dass es auch ein Leben danach gibt und dass Krebs nicht gleich tot heißt. Und natürlich auch, dass es junge Menschen treffen kann, aber auch, dass das dann nicht heißt, dass alles vorbei ist. Also ich muss sagen, dass ich mittlerweile sogar dankbar bin, dass das mir alles passiert ist, weil das wirklich die größte Persönlichkeitsentwicklung in meinem Leben war und das mir wirklich so krass die Augen geöffnet hat, dass wirklich nichts, aber auch wirklich gar nichts selbstverständlich ist und vor allem die Kleinigkeiten, die wir immer als selbstverständlich nehmen, alleine, dass man Wimpern hat, dass man Haare hat, dass man normal aufs Klo gehen kann, dass man essen kann, was man möchte, das ist alles nicht selbstverständlich und ich sage auch immer, jeder Mensch hat 2 Leben und das zweite beginnt dann, wenn man realisiert, dass man nur 1 hat. Und das habe ich so 1:1 erlebt. Und deshalb, ja, bin ich einfach froh und dankbar, dass ich jetzt hier sein darf, dass ich mein Leben weiterführen darf und dass ich den Leuten jetzt mit meiner Geschichte auch zeigen kann, das Leben geht weiter.
Ja, ich muss immer atmen, wenn du das sagst, weil die Worte, die sacken immer so richtig nach, weil es ist so bewegend, du bist so jung und dass du so eine Weisheit schon sagst, weil du einfach schon so viele Sachen erlebt hast. Es ist einerseits schön, dass du hier sitzt und das erzählen kannst, aber andererseits natürlich auch super traurig. Mit welchen Nebenwirkungen bzw. Langzeitfolgen hast du denn heute noch zu kämpfen?
Also zum einen die Polyneuropathie. Das ist eine Sache. Oh Gott, dann, also das ist
ist wirklich, was ist das genau? Kannst du es erklären?
Genau, also das heißt quasi, dass mein Nervensystem angegriffen wurde und dass meine Finger und Füße gefühlstaub sind.
Okay.
Genau. Also ich war auch schon in Reha, habe Ergotherapie gemacht. Dadurch wurden meine Fingerspitzen und Füße sensibilisiert, aber es ist immer noch da. Also
fühlt sich das an, wie wenn es eingeschlafen ist, dass es kribbelt oder?
So ähnlich. Also zum Beispiel, wenn jemand meinen Finger drückt, dann spüre ich den Druck.
Ja.
Aber es ist nicht so wie ein Kitzeln wie auf dem Rest der Handfläche. Also so ein bisschen eingeschlafen, aber dauerhaft.
Ja.
Und das ist sogar schon so, also das habe ich jetzt seit 19 Monaten. Ich habe mich so dran gewöhnt, ich merke es im Alltag nicht mal mehr. Nur wenn ich irgendwas greife, dann spüre ich, dass da nichts Normales. Aber wenn ich nicht mehr dran denke, dann ist es jetzt auch nicht allzu tragisch. Aber ich habe auch das Fatigue-Syndrom.
Mhm.
Also diese.
Kannst du das genauer erklären?
Genau, das ist einfach diese extreme Müdigkeit. Also wirklich, ich kann manchmal so einschlafen, was auch sehr gefährlich sein kann beim Autofahren. Aber ich kriege das ganz gut in den Griff, indem ich zum Beispiel Sport mache. Also da rettet mich das Gym, dass ich dann aktiv werde. Und das mache ich dann meist abends, dass ich dann schlafen gehen kann. Also
okay.
dann passt es auch perfekt. Und genau, in der Reha wurde bei mir Konzentrationsschwäche noch diagnostiziert. Ich denke, das konnte ich jetzt ganz gut wegtrainieren, indem ich zum Beispiel jetzt richtig Spanisch lerne und im zweiten Semester jetzt bin von
Herzlichen
Spanisch.
Herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön. Und ja, was noch? Also ich hatte danach auch Akne, ne? Hormonelle Akne durch das Ganze und durch die ganze, also durch die Spritzen, die ich bekommen habe, also die Hormonspritzen. Es hat auch lange gebraucht. Mein Darm ist auch nicht so ganz in Ordnung, aber da bin ich auch dabei, den wieder aufzubauen.
Das ist Wahnsinn. Also man merkt, neben der ganzen Therapie, was den Körper ja eh schon sehr belastet hat, sehr geschwächt hat, kommen dann danach trotzdem noch extrem viele Langzeitfolgen. Steven, kannst du sagen, was die häufigsten Spät- und Langzeitfolgen bei Betroffenen sind?
Also gerade, was Liz auch schon angesprochen hat, ist dieses Fatigue-Syndrom ja doch sehr, sehr präsent. Ne? Also dieses Erschöpfungssyndrom, wo man auch nochmal gucken muss oder differenzieren muss, ist es Fatigue oder ist es eine Depression? Ne? Da ist halt wirklich wichtig zu gucken und da eine diagnostische Einschätzung zu bekommen, worum es sich dabei handelt. Ne? Und das ist aber tatsächlich eine der großen, großen Folgen. Ne?
Ja. Liz, wie gehst du mit der Ungewissheit auch vor allem um, dass dir letztendlich niemand sagen kann, ob der Krebs wieder zurückkommen wird?
Also ich sag immer, man soll in Bewusstsein leben und nicht in Angst. Weil würde ich jetzt in Angst leben, dann könnte ich ja gar nichts mehr machen. Dann würde ich mich selber nur kaputt machen. Und klar, mir kann niemand garantieren, dass der Krebs nie wieder zurückkommt. Aber ganz ehrlich, es liegt auch nicht in meiner Hand. Also natürlich liegt immer ein gewisser Anteil in deiner Hand, indem du zum Beispiel nicht rauchst, nicht trinkst. Also ich trinke zum Beispiel gar keinen Alkohol mehr. Aber letzten Endes ist es auch Schicksal. Und falls es wiederkommt, ich kann das nicht kontrollieren. Und ich denke mir auch immer, ich habe es einmal geschafft, ich würde es auch ein zweites Mal schaffen. Aber ich will davon nicht ausgehen. Ich bin mir bewusst, dass ein gewisses Risiko einfach da ist, auch durch die Chemotherapie. Durch die Therapie hat sich ja das Risiko für andere Krebsarten auch erhöht. Aber ich versuche nicht in dieser Angst zu leben, sondern einfach in diesem Bewusstsein. Und da ich ja auch weiß, wie wertvoll meine Zeit im Hier und Jetzt ist, versuche ich auch im Hier und Jetzt zu leben und nicht in der Zukunft.
Ja. Steven, was müsste sich deiner Meinung nach im Umgang mit krebserkrankten Menschen in unserer Gesellschaft ändern?
Also es wäre schön, wenn so eine Enttabuisierung stattfinden würde, ne? Wenn man einfach viel, viel offener darüber sprechen könnte und auch über viele andere Erkrankungen. Ne? Das wäre halt schön und es ist halt einfach dann doch oft so ein Trugbild, dass alle immer nur leistungsfähig und gesund sind. Krankheit gehört auch dazu zum Leben.
Ja.
Ja.
Liz, du hast ja gerade eben schon angesprochen, dass du offen über Social Media, über deine Geschichte sprichst. Was möchtest du jungen Betroffenen damit sagen?
Also den Satz, den ich gerade eben schon gesagt habe, den wünschte ich, könnte jeder sich zu Herzen nehmen, dass man einfach nicht in Angst leben soll, sondern im Bewusstsein. Weil letzten Endes für uns alle ist unsere Zeit begrenzt und wir wissen nie, was passieren kann. Ja, also wir könnten selbst auf der Straße überfahren werden, jetzt mal blöd gesagt. Und das Wichtigste ist einfach, das Beste aus jedem Tag zu machen und wirklich, ich meine wirklich jeden Tag und jeden Moment. Und niemand hat gesagt, es gibt auf Englisch ein Sprichwort, das, ich glaube, das ging so, who told you life is about happiness? It's about experiencing life. Und wie du gerade eben schon gesagt hast, das gehört dazu, Krankheiten und auch diese ganzen negativen Emotionen gehören leider, oder was heißt leider, aber die gehören zum Leben dazu und wir müssen lernen, damit umzugehen. Und ich wünsche mir, genauso wie du es auch gerade eben angesprochen hast, dass einfach solche Themen kein Tabu mehr sind und dass man mehr drüber spricht und wenn man sich alleine fühlt, sich einfach bewusst macht, ich bin nicht alleine damit. Weil das habe ich auch eine ganz lange Zeit gesehen, so, weil im Krankenhaus war ich zum Beispiel auch die einzige Junge, ja, die da saß mit den älteren Leuten, die Chemotherapie gemacht haben. Aber letztendlich, du bist nie alleine mit was. Und wenn man irgendwie auch Probleme hat, drüber sprechen. Wenn es eine Krankheit ist, es muss einem nicht peinlich sein. Ich dachte ganz am Anfang, ich habe meine Krankheit verschwiegen. Also es wussten nur meine beste Freundinnen und meine Familie. Das war's. 2 Monate lang wusste niemand, dass ich Krebs hatte. Und irgendwann, als ich dann die Glatze hatte, dachte ich mir, egal. Jetzt ist eh alles egal. Warum verstecke ich mich? Warum schäme ich mich dafür? Ich habe gar keinen Grund dafür. Ich kann ja auch nichts dafür und das ist ganz normal. Es könnte jeden treffen. Warum verstecke ich mich vor mir selber? Und das hat mir wirklich gezeigt, rede drüber, zeig, wer du bist, versteck dich nicht. Und das würde ich gerne mit rausgeben, ja.
Ich glaube, da brauchen wir gar nichts mehr zu ergänzen. Das hast du so schön gesagt. Ich möchte aber trotzdem noch wissen, was deine Pläne für die Zukunft sind.
Gute Frage. Also ich würde mal sagen, mein Ziel ist einfach, weiter über dieses Thema zu reden, dass es eben kein Tabuthema ist, dass sich die Menschen nicht alleine damit fühlen. Und man sagt auch immer, geteiltes Leid ist halbes Leid, so nach dem Motto lebe ich auch. Und es steht noch alles offen. Also ich bin jung, ich möchte viel sehen, ich möchte viel reisen, viel erleben. Und ich bin mir sicher, da ergeben sich noch die richtigen Türen. Aber jetzt bin ich mit dem zufrieden, was ich mache, Social Media. Und ich versuche einfach aus jedem Tag das Beste zu machen.
Sehr, sehr schön. Vielen, vielen Dank, Liz, dass du heute hier warst, uns deine sehr emotionale und bewegende Geschichte erzählt hast. Also auch da musste ich schlucken. Ich wünsche dir oder wir wünschen dir für deine Zukunft und vor allem auch für deine Gesundheit natürlich nur das Beste. Alles, alles Gute. Und Steven, auch an dich vielen lieben Dank, dass du heute hier warst, Aufklärungsarbeit geleistet hast und uns ein paar Einblicke in deine Arbeit gegeben hast.
Sehr gerne.
Vielen lieben Dank. Wenn du selbst betroffen bist oder ein dir nahestehender Mensch die Diagnose Krebs erhalten hat, dann zögere bitte nicht, dir in dieser schwierigen Zeit Unterstützung und Beratung zu holen. Zum Beispiel in einer der vielen kostenlosen Krebsberatungs- oder psychosozialen Beratungsstellen. Frühzeitig erkannte Krebserkrankungen sind oft gut therapierbar. Alles zum Thema Krebsfrüherkennung findest du auch auf pronovabkk.de. Weitere Informationen dazu findest du außerdem in den Shownotes. Das war Jetzt mal ehrlich, der Real Talk Podcast der Pronova BKK. Wir sprechen über Tabuthemen mit Menschen, die sich wirklich auskennen. Und wenn auch du keine Folge verpassen möchtest, dann abonniere sehr gerne den Kanal.